tatsächlich sind die WS erneut. Alman Arabica, herzlich willkommen zur dieswöchentlichen Aufnahme von diesem zeitgenössischen historischen Dokument. Es ist Folge 403, eigentlich ist es Folge 430, aber wir haben irgendwann aufgehört zu zählen. Und jetzt sind wir wieder da. Ich bin natürlich nicht alleine hier mit meiner komischen Stimme, sondern ich bin hier mit Karl. Hallo Karl.
Ihr habt keine Ahnung, was ihr euch eingebrockt habt. Dies ist die erste Alman Arabica Ausgabe mit einem vollständig ausgeschlafenen Duo. Denn wir haben unsere Aufnahmezeiten verlegen müssen, weil, und das muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, ich Kapitalistenschrott machen muss. Ich habe mehrere Business-Meetings. Ich habe jeden Dienstagmorgen ab jetzt ein Investorentreff zusammen mit Frank Thelen und Herrn Maschmeyer. Und wir beraten uns über die neuesten Startups deutschlandsweit, wo wir unsere Assets verteilen sollen. Und deswegen sind wir ausgeschlafen jetzt. 12 Uhr irischer Zeit. Freunde, es gibt keine Ausreden mehr. Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr für geteilte Fehl- und Falschinformationen, für schlechte, mückrige Laune. Nee, ich bin gut gelaunt. Ich bin hochkoffeiniert und ausgeschlafen.
Es gibt keine Entschuldigung mehr. Alles, was wir bis dahin gemacht haben, haben wir unter der Fuchtel des unausgeschlafenen Karls gemacht. Aber unter der Fuchtel des unausgeschlafene Karl hat immer, ja, das ist der Grund. Darum sind die Fehler entstanden, darum sind dann immer so falsche, hier und da mal ein kleiner Fehler passiert. Jetzt gibt's keine Entschuldigung mehr.
Hier und da mal ein kleiner Geschwurbel.
Jetzt gibt's keine Entschuldigung mehr. Hier mal ein bisschen rumgeschwurbelt. Das ist jetzt vorbei. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Jetzt wird resettet. Jetzt wird alles auf Null gesetzt. Das ist Folge 1 von Alman Arabica, dem verbesserten Alman Arabica 2.0.
Dem ausgeschlafenen Alman Arabica. Wir sind wie
dem
Peter
ausgeschlafenen
Fox. Wir sind wie Peter Fox. Wir sind das Update 2.0. Und weil wir darüber sprechen, dass ich mir geschwurbelt. Hey, was fällt dir ein, mit der Lügenpresse zu sprechen heute Abend?
Oh Gottes Willen, das ist schon, oh Mann, ey, das erste, ich dachte, oh Gott, was ist los, oh Mann.
Ich habe gesehen, dass du mit dem Volksverräter Dietmar Bartsch.
Scheiße. Oh mein Gott.
Nee, gestern Abend hatte ich eine Kräuterteemischung, Pfefferminze, Zimt hatte ich. Und die soll den Metabolismus ein bisschen beschleunigen, was bei mir nicht funktioniert. Das ist, also ich weiß nicht warum, aber es schmeckt halt sehr lecker, wenn man da so ein bisschen Agavendicksaft reinspritzt, sage ich jetzt. Ich sage jetzt einfach mal reinspritzt. Und dann habe ich, wie ich das so oftmals mache, deinen Stream angeschaltet und habe mir ein bisschen die News angeguckt. Und dann habe ich mir gesagt, Moment mal, was spricht denn mit der ARD heute Abend? Ernstes Wörtchen. Das ist, ja. Ich habe über welches Thema, willst du was sagen, über welches Thema wird denn debattiert? Mit Dietmar Bartsch und irgendeinem CDU-Spinner, ne?
Also erstmal.
Entschuldigung, nicht CDU-Spinner.
Aus der Perspektive.
Einem hochehrbaren, angesehenen Parlamentarier.
Ja, genau. Also stopp. Wir müssen erstmal von vorne anfangen. Erstmal aus der Perspektive der Zuhörenden ist dieses Gespräch schon gelaufen. Das ist schon ein paar Stunden her. Ihr werdet es aber, wenn ihr es nicht live gesehen habt, werdet ihr es wahrscheinlich als Aufnahme irgendwo bei Meinungsmacher oder sonst wo sehen. Willst du die Wahrheit oder willst du die Lüge? Willst du die Wahrheit
gib
oder die
erst
Lüge?
Erst die Lüge und dann die Wahrheit. Oder wenn ich die Lüge nicht schlucke, gib mir die Wahrheit. Wenn ich die Lüge schlucke, ist es wahrscheinlich besser für mich.
Okay, also die Lüge ist, dass ich erzähle jetzt erstmal die Lüge. Die Lüge ist, ich habe einen Termin bei der ARD heute um 20.15 Uhr, wo ich ein kurzes Segment, also wirklich nur kurzes Segment über das Bürgergeld mit entweder Dietmar Bartsch oder Kai-Jürgen Whittaker heißt er, von der CDU, Bundestagsabgeordneter und Sicherheitspolitik-Experte, sprechen darf. Mir geht's aber allerdings nicht um Dietmar Bartsch, der ist mir vollkommen egal, mir geht's um Kai Whittaker. Ich werde heute also viel mit Kai Whittaker sprechen, hoffentlich. Ich habe dafür 15 bis 20 Minuten, schätzungsweise, und ich habe einen gewissen Fragenkatalog schon zusammengestellt, den ich ihn fragen würde. Und dieser Fragenkatalog ist sagen wir mal, spitz. Sehr spitz. Sehr scharf.
Du, ich kenne die Schlawiner ja schon so ein paar Jährchen. Und wenn du auf einen CDUler triffst und mir irgendwas von einem spitzen Fragekatalog
habe ich noch nie erzählt. Tatsächlich.
Die Grünen
magst... Habe ich noch nie. Ich hatte
die, nee, aber ich weiß ja, wie du was für Fragen du Leuten stellst, die tendenziell eher in unserem Lager anzusiedeln sind. Ne?
Ja.
So ein Felix Banuschek, der ist ja so im weitesten Verständnis des politischen Spektrums, ist er ja so eher links anzusiedeln. Und ja. Da war das ja schon so, dass die Fragen jetzt, sagen wir mal, eher spitz gewesen sind. Also im Christdemokrat allerdings. Hi. Hi.
Ja, also ich hoffe, ich werde den Erwartungen gerecht. Ich habe natürlich auch Erwartungen an mich. Für mich ist das wieder ein Field-Test. Ich will mehr in your face von politischen Abgeordneten sein und da ein bisschen mehr hinterhergreifen. Deswegen, ich habe also Folgendes ist passiert. Ich habe eine Anfrage bekommen. Vom ARD, Mixtalk ist das, die sprangen regelmäßig an bei mir und ich sag denen immer, nein, ich finde euch eigentlich scheiße. Ja, Real Talk ist das, was ich sage, ich finde das, was ihr macht, eigentlich nicht so gut. Da weiß ich nicht, also keine Ahnung, ich weiß nicht, warum man bei der ARD darüber reden muss, warum Reaction-Streamer scheiße sind oder gut sind, ich weiß, das macht alles für mich keinen Sinn. Deswegen lehne ich das eigentlich eher ab. Dieses Mal war es allerdings so, die haben mich gefragt und haben gesagt, wir wollen mit Bürgergeld mit einem CDUler sprechen. Und da habe ich leider keine Zeit gehabt. Ich hatte leider keine Zeit. Das lief auf Dienstag. Heute ist ja Dienstag und Dienstag ist meine Asset-Tag. Ne? Heute habe ich Business, so wie du auch. Wir haben heute Business.
Wir haben heute beide über Assets gesprochen.
Mit Maschmeyer. Portfolios und dann wird die Fondsauswertung von Frank Thelen, ja, das große Investorengespräch, was von Frank Thelen kommt. Also alles ist wirklich viel los. Darum habe ich das abgelehnt. Nach Verweildauer hat sich dann, Grüße gehen raus an Hakon. Hakon hat sich dann bereit erklärt, für mich einzuspringen, weil ich abgesagt habe und dieses Gespräch zu übernehmen. Zwei Tage später, nach der Absage, hat sich bei mir ein Zeitfenster geöffnet. Hat sich das Zeitfenster geöffnet und hat die möglich gemacht, dass ich doch teilnehme. Weil ich mir gedacht habe, Mensch, wann kriegt man denn nochmal die Chance,
ehrbaren Parlamentarier wie Herr Bitteker zu sprechen.
Herr Bitteker zu sprechen, genau. Und ich habe dann nochmal gemeldet, habe gesagt, hallo, entschuldigen Sie bitte mit allem nötigen Respekt, ich habe vielleicht doch Zeit. Und die haben natürlich das gemacht, was jeder rational denkende Mensch macht. Die haben die Reichweite gesehen, haben gesagt, die haben Hakon sofort abgesagt.
Verpiss dich, du bärtiger Radfahrer mit deinem Holy-Getränk.
Du Schall, was soll denn das hier mit deinem Energiegetränk und deinem Fahrrad? Und ich, Entschuldigung an Hakon an der Stelle, Entschuldigung an Hakon. Und dann darf ich heute 20.15 Uhr im Twitch TV ARD, darf ich dann mit übers Bürgergeld sprechen. Und ich habe da ein paar Sachen, die ich gerne fragen würde. Das ist die Lüge. Das ist die Lüge. Ja. So. Willst du die Wahrheit wissen?
Ja, ist doch eine geile Geschichte. Ja.
Nee, das ist okay, dann reicht das so.
Ja, mich interessiert jetzt schon, was die Wahrheit ist, weil die Lüge hört sich schon sehr überzeugend an, muss ich sagen.
Ach so, na dann, die Wahrheit ist, alles bis zu dem Zeitpunkt, wo ich abgesagt habe, stimmt. Der Grund, warum ich abgesagt habe, ist aber, wenn ich jetzt einem CDUler zusage, dann sagt er ab. Also haben wir jemand anders vorgeschickt und dann haben wir ihn wieder weggeholt, damit der CDUler zusagt.
Ach wirklich?
Und ich habe dann so gesagt.
Ach wirklich?
Ja.
Oh, das ist spaßig.
Ja, so ein bisschen. Ja, also Safety first an der Stelle. Ich habe in der Vergangenheit, und ich erkläre das auch ganz kurz, tut mir leid, Entschuldigung, Hakon. Es tut mir leid, dass du in meinen diabolischen Plan hineingezogen wurdest. Es tut mir wirklich leid, dass du in meinen diabolischen Plan hineingezogen wurdest. Ich habe in der Vergangenheit, der Grund dafür ist folgendes. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder versucht, CDUler zu schnappen. Also wirklich nicht von der Straße wegzufangen mit so einem Entführungsmobilen aus dem Van, sondern eher wirklich mit denen zu sprechen. Glaubst du, ich schaffe es, es gibt keine Chance. Die sind alle weg, die haben Termine, die haben wirklich viel zu tun, die sind im Parlament, die haben keine Zeit, die müssen Spendengalas machen, die müssen sich bestechen lassen, alles müssen die machen. Und sie haben keine Zeit, mit mir zu sprechen.
Vor allem ist ja auch gerade Oktoberfest, ne? Da sind ja CDU, CSU.
Und es ist Oktoberfest.
Schwer beschäftigt.
Die Tatsache, dass der Whitaker nicht besoffen irgendwie ans Dirndl grapscht. Das ist
er wahrscheinlich.
Werde ich herausfinden. Ne? Ich werde vor Ort einfordern, eine Promille-Identifikation zu machen.
Herr Whitaker, sind Sie betrunken?
Sind Sie betrunken, Herr Whitaker?
Eine gute Unterbrechung, um ihn so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen.
Ist eine gute, Ist eine gute Eröffnungsfrage, Herr Wittiger, ist ja Oktoberfest. Sind Sie betrunken?
Nee, du musst irgendeine Frage stellen, eine These in den Raum werfen, ne? Sowas zum Beispiel, ja, also Bürgergeld ist ja nichts anderes als eine Disziplinierungsfunktion des Kapitals. Und wenn er dann dumm guckt, weil er das nicht versteht und dann antwortet, sagst du, Herr Wittiger, sind Sie betrunken? Antworten Sie auf meine Frage.
Also die,
aber ich bin ein bisschen wütend, muss ich sagen, weil hättest du mich als Decoy-Granate geworfen und nicht Hakon, dann hättest du nicht nur die Absage sowieso bekommen, sondern wärst auch noch kostenlos vom Verfassungsschutz beobachtet
worden. Ja, nee, das kann ich nicht als Decoy-Granate. Das ist wirklich vollkommen falsch. Das wäre komplett kontraproduktiv.
Kennst du die Jan, ich habe mal in Israel gewohnt, Van Aken-Geschichte?
Nee.
Pass auf, Jan van Aken, ich hatte ja so ein paar Gespräche mit PDL-Politikern und Politikerinnen.
Ja.
Und ich bin ja auch gut
mit Janine Wissler zum Beispiel.
Ja, und ich bin ja auch gut mit Ines Schwertner befreundet. Und neben Ines hat ja Jan van Aken den Co-Parteivorsitz. Und der wollte vor ein paar Wochen auch mal wieder so ein bisschen Bühne haben, wollte mal wieder ein bisschen reden. Da habe ich gesagt, ja gut, da gibt's kein riesiger Fan, aber können wir machen. Ja? Und dann haben wir aber Fragen gesammelt. Und als sich dann herausgestellt hat, dass dann doch eher so ein riesiger Themenfokus auf so wissenschafts- und faktenbasierte Nahostkonfliktberatung innerhalb der PDL stattfindet und wir uns so ein paar Neuköllner Demonstrationen, die als antisemitische Hamas-Kommandozentralen bezeichnet worden sind von Parteispitze und Co., als da dann klar wurde, in welche Richtung das geht, ist dann einen Tag vorher kurzzeitig das Ding abgesagt worden. Weil leider ein wichtiger Termin dazwischen geraten ist.
Das ist ja kacke, Alter.
Ja, es war wirklich schade. Es war wirklich schade, dass da kurzfristig noch was dazwischen geraten ist. Aber wenigstens konnte man dann jetzt mit den Space Frogs darüber sprechen, dass ja ein Spielplatz vors Bundestagsgebäude gebaut werden muss.
Oh mein Gott, du willst mich verarschen, das war nicht zur gleichen Zeit gedacht. Okay, gut. Also ich habe das Video gesehen und dachte mir, ey, Grüße gehen raus an die Space Frogs.
Ja, das sind stabile Atzen, wirklich.
Sehr stabil, ey, freut mich wirklich, dass ihr, es freut mich wirklich, ich meine, das ist nicht mal irgendwie satirisch oder zynisch oder so, ich bin wirklich happy, wenn sich Content Creator zu solchen Gesprächen hinreißen lassen und dann einfach auch mit politischen Akteuren von den Linken zum Beispiel sprechen oder allgemein mit politischen Akteuren sprechen, wenn es nicht der Ketzer der Neuzeit ist. So,
ja.
So weißt du, also so wirklich demokratisch-politische Akteure, das begrüße ich sehr. Also vielen Dank, dass ihr das getan habt.
Vor allem, das will ich vielleicht nochmal dazu erwähnen, weil ich habe ja so meine Probleme gehabt mit den Space Frogs. Ne? Jetzt nicht privat, wir kennen uns persönlich. Ich weiß gar nicht, ob die das wissen, weil ich war zu der Zeit noch sehr viel dünner und breiter, als wir uns gesehen haben. Das war bei ganz vielen...
Haben wahrscheinlich gedacht, dass du der Türsteher bist.
Ja. Nee, ja, wahrscheinlich, ist gut möglich, aber wir waren auch gemeinsam vor der Kamera bei Loot für die Welt und so. Den Spandau-Aktionen, die da damals gemacht worden sind, die waren ja auch in dem Freaks for You, das haben wir das in Räumen waren die. Und persönlich, so privat, du hast ja auch schon genug Influencer kennengelernt, ne? So, es gibt so ein paar, den siehst du auf den ersten Blick an, ach, arrogante Wichser, mit denen willst du nichts zu tun haben. Und dann gibt's so die Rezos und die Space Frogs dieser Influencer-Welt, ne? Das sind so grundsympathische Atzen, mit denen du nie Probleme hast, wenn du die so persönlich triffst, ne? So komplett auf dem Boden geblieben, komplett sympathisch und echt tolle Typen. Witzig, humoristisch, alles geil. Dann kam aber politisierter Content und dann hatte meiner Ansicht nach Rick so ein bisschen so diese 4chan Reddit Edgelord Phase.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ich meine, es ist jetzt noch nicht mal richtig böse, sondern das war so, das war sehr, sehr spitzfindig, sehr edgy, sehr, sehr 4chan halt, ne?
Ja.
Und da hatte ich dann auch mal so ein paar Mal so, oh mein Gott, muss das denn sein? Also ist das denn notwendig? Und da war ich auch so voll in diesem Wokistan-Trip unterwegs und das musste dann clashen. Und dann gab's so ein paar spitzfindige und böse Kommentare hin und her, jetzt nichts Gravierendes, aber ich muss jedenfalls, Stand jetzt will ich sagen, dass ich glaube, dass Rick sich bewusst oder unbewusst halt brutal gefangen hat. Oder vielleicht habe ich mich brutal gefangen und sehe das anders. I don't fucking know. Vielleicht haben wir uns beide ein bisschen gefangen.
Alle gefangen.
Und ich finde das mittlerweile einen sehr, was ich sehe, wertvollen Content. Sehr, sehr vernünftig und mit Verstand und Solidarität und allem, was so dazugehört. Also Space Frogs, Daumen hoch von mir.
Ja. also dieses Interview, um darauf zurückzukommen, was du angesprochen hast von Herr von Aken. Also das, da muss ich sagen, ich habe das gehört und ich habe das gesehen und habe das auch angeguckt und habe da irgendwann aufgehört, das zu gucken, weil ich, weiß ich nicht, die falsche Erwartung hatte oder so. Also ich bin davon ausgegangen, wenn man mit Herr von Aken oder wenn Herr von Aken mit irgendeinem Content Creator spricht, der so zum Teil auch politisiert ist, dass man dann halt einfach ein bisschen reingeht, ne? Also dass da auch Themen besprochen werden, so mit von wegen, wo sieht die Linke sich da, wo sieht die Linke sich da, wo sieht die Linke sich da. Aber ich habe das Video gesehen und da war gar nichts. Also das war legit, da dachte ich mir, was ist das? Was ist das? Was ist das?
Es ist, ja, wurde den Spacewalks einfach nicht gerecht irgendwie, hatte ich das Gefühl, weil ich weiß, dass beide sind politisiert, also wirklich, beide sind politisiert und beide haben auch eine sehr starke Meinung. Wenn man sich den Twitter-Auftritt von Rick anschaut, dann stellt man fest, dass der findet Vermögensanhäufung auch ziemlich scheiße und er findet so Verteilungskonzepte, die ja alle so im weiteren Raume existieren, auch sehr vernünftig. Und er findet vor allem auch Faschos ziemlich kacke, was ja, eine Eigenschaft ist, die wir alle so im
Grundvoraussetzung,
die wir alle so im weitesten Sinne linken Raum teilen, dass halt Faschos halt echt eine miese Nummer sind. Und da wurde halt überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Da hätte man sehr viele Bezugspunkte gehabt und hätte wahrscheinlich einen interessanten Schnack haben können, ne?
Also das war, hat mich auch interessiert, warum sie, also sie haben ja nicht mal über die vorherige Musikkarriere von Herr von Aken gesprochen, und was das Schlimmste ist, haben sie auch nicht befragt. Also alles sehr, also das hätte man alles machen können, tatsächlich, sehr schade.
Aber zurück zu dem CDU-Gedöns, weil ihr wisst ja zwei Sachen müsst ihr dafür wissen, dass wir jetzt darüber reden. Erstens, der Bums hat schon stattgefunden, für euch, für uns noch nicht. Also
für uns auch nicht.
Stay wird da heute Abend in ein paar Stunden reinknallen. Ich glaube, 2015 beginnt das.
Ich bin so 2045 dann dran oder so.
Genau. Und für euch, falls ihr sehr interessiert seid und das warum auch immer verpasst habt, auf dem Kanal Meinungsmache, also dem Nachrichten- und Politikkanal von Stay, ist da mit Sicherheit eine Aufnahme von zu finden, die ihr euch dann reinziehen könnt. Irgendwann heute oder die nächsten Tage, wann auch immer das online kommt.
Ja.
In welche Richtung willst du den CDUler preschen? Was ist dein Plan dabei?
Also mein Plan dabei ist erstmal, ihm nicht die Möglichkeit zu geben, Gefühle vor Fakten zu setzen, weil ich habe immer das Gefühl, womit ich rechne ist, wenn es ums Bürgergeld geht, dann wird ein CDUler verleitet werden, dazu zu sagen, ja, aber es geht ja darum, dass Arbeit sich lohnt. Na, das ist so der CDUler-Take dazu. Und mein Idee dahinter ist zwei Dinge. Erstens, da ich nicht so viel Zeit habe, aber das ist nicht so schlimm, ist meine erste Aufgabe, ihm klarzumachen, wie die Zahlen tatsächlich aussehen. Also ihm abzuverlangen, anzuerkennen, wie die Zahlen sind. Ob er das selber sagt oder so, spielt keine Rolle. Aber wir müssen uns ja auf denselben Zahlen bewegen. Also, dass wir 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger haben, dass wir 1,8 Millionen Kinder im Bürgergeldbezug haben, dass wir 800.000 Aufstocker haben, dass wir zwischen 13.800 und 16.000 Totalverweigerer haben. Und ich will, dass wir diese Zahlen anerkennen können. Das ist meine Hauptaufgabe. Ja. Wenn er diese Zahlen anerkennt, kann ich alles andere machen. Dann kann ich nämlich in Frage stellen, wie will Friedrich Merz 10 Milliarden Euro bei 16.000 Leuten einsparen? Oder wieso hasst die CDU Bürgergeldempfänger? So, warum hasst die CDU Bürgergeldempfänger? Und das sind so mein Ziel, ja. Das ist so mein Ziel, weil das kann man nicht ohne Emotionalisierung verarbeiten. Mein Ziel ist es am Ende des Tages, dass der so ein bisschen hoffentlich aus der Haut fährt, ja. Also er wird es nicht, ich denke nicht, dass er es wird, aber das ist die Idee dahinter. Ne? Wenn ich einem CDUler sage, warum er arme Leute hasst, dann soll er mir erklären, warum er alle arme Leute hasst, ja. Und ich will die Frage stellen, wieso man immer wieder sagt, yo, Bruder, Arbeit muss sich lohnen und Bürgergeldempfänger müssen weniger haben, aber das führt nicht dazu, dass Arbeit sich lohnt. Niemand, der Mindestlohn verdient, hat mehr, nur weil Bürgergeldempfänger weniger haben. So, was ist das für ein dummes Argument, ja? Sowas. Das ist der Take. Das ist mein Ansatz.
Ja, ist also das mit dem Anerkennen der Zahlen ist ja so eine Geschichte bei denen, ne? Also die haben ja in der gesamten politischen Diskussion haben wir ja einen unverhältnismäßig großen Fokus auf Totalverweigerer. Also egal wo man hinschaut, egal wo man irgendjemanden so aus dem CDU Lager zum Thema Bürgergeld hört. Es sind immer die Totalverweigerer, die Schmarotzer, ja, die nicht arbeiten wollen, und die müsste man jetzt zur Arbeit zwingen. Und wie du gesagt hast, ja, die Anzahl der Totalverweigerer, die ist sehr gering. Also sehr gering. Ist
irrelevant, ja.
Und irrelevant, wie du sagst. Und selbst die Erhebung dieser Totalverweigerer ist nicht so ganz richtig. Also, wenn man sich anschaut, wann man als Totalverweigerer gilt, ja, dann sagt das noch nichts darüber auf, ob du jetzt, ja, wirklich ein Totalverweigerer bist.
Wenn du ein Jobangebot mal abgelehnt hast, das ist ein Totalverweigerer. So, es ist insane.
Oder, ja, wenn du zu einem Termin nicht erschienen bist. Ne? Ja. Und, ja, wie wir ja wissen, haben wir einen desolaten Gesundheitszustand in Deutschland. Unsere Gesundheitsversorgung ist desolat, insbesondere im Bereich der psychischen Erkrankungen. Und wenn man selbst schon mal mit Depressionen zu kämpfen hatte oder jemanden kennt, der mit Depressionen zu kämpfen hat oder hatte, dann weiß man, dass so dieses Fight-or-Flight-Gefühl bei depressiven Menschen etwas ist, das zumindest gelegentlich bis häufig mal auftritt. Also du bist, ja, handlungsunfähig. Du wachst morgens auf oder mittags oder nachmittags, du hast einen riesigen Kopf und das lähmt dich. Du kannst nichts machen. Und du kannst nichts machen gehört dann eben nicht nur, du kannst nicht zu diesem Termin gehen, sondern du kannst dich auch nicht krankschreiben lassen oder dir eine Krankschreibung holen für diesen Termin oder absagen. Also du bist handlungsunfähig, komplett. Naja, und ganz viele psychisch Betroffene und behandelte oder einfach nur psychisch erkrankte Menschen berichten, dass sie diese Downphasen oder diese Löcher, in denen sie sind, wo sie dann auch arbeitsunfähig sind, eben nicht gefüllt bekommen und dass sie dann auch solchen Terminwahrnehmungen nicht gerecht werden können. Und dann geht das ruckzuck und du giltst als Totalverweigerer. Ne? Ja, nur mal ein Beispiel zu nennen von einer Menschengruppe, die zu diesen Totalverweigerern
zählen. Für diese Aspekte sind halt leider in 15 Minuten nicht genug Zeit.
Nein, absolut.
Also das ist das Problem. Es ist gut, dass wir hier das besprechen. Mein Ansatz dahinter ist einfach erstmal nur das, was wir, also nur anzuerkennen, wie die Zahlen aussehen. Ne? Also dass wir am Ende die 13.800 beziehungsweise 16.000 immer noch unbereinigt sind, ja, so dass das nicht klar ist, ob das genauso ist, wie es behauptet wird. Das ist jetzt nochmal das dahin, das ist von der Bundesagentur erhoben. Das muss man einfach, da muss man jetzt erstmal mit leben, ja. Wichtig ist mir am Ende des Tages, wenn er von Totalverweigerern spricht, dass man da auch die Zahl in diesem Kontext hört. Und wichtig ist auch eine andere Sache, nämlich wie er sich vorstellt, dass bereinigt dann 2,8 Millionen beziehungsweise 3 Millionen Leute 1,1 Millionen Jobs annehmen. Also sollen die sich abwechseln, sollen die nacheinander gehen oder was? Weil das ist nämlich auch so eine Sache, da spricht man viel zu wenig drüber. Die Bundesagentur für Arbeit meldet 600.000 offene Stellen, aber die Bundesagentur für Arbeit ist auch nur das, was die Bundesagentur für Arbeit gemeldet bekommt. Das Institut für Arbeitsmarktforschung und das gibt so ein Institut, das da die Zahlen erhebt. Ne? Das Institut für Arbeitsmarktforschung, glaube ich, ist es, ich habe mir das aufgeschrieben, das macht das ein bisschen anders. Das sagt, das Institut der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagt, es gibt 1,18 Millionen offene Stellen in Deutschland. Ja. Also wir haben 3 Millionen Arbeitslose und wir haben 1,18 Millionen offene Stellen. Wie zur Hölle stellt sich ein CDUler vor, dass die alle arbeiten sollen? Also wir haben, und dann wird einem relativ schnell klar, dass die halt Scheiße erzählen. Ja, also wir haben 5,5 Millionen Arbeitslose, bereinigt haben wir dann, oder semi-bereinigt nach Kinder- und Aufstockerabzug haben wir 3 Millionen Arbeitslose, 3 Millionen, und wir haben 1,18 Millionen offene Stellen. Wie zur Hölle soll das laufen? Wie soll das laufen? Und das sind auch nicht Stellen, bei denen jeder ein Fit ist. Ne? Also das hat wir haben nicht 3 Millionen arbeitslose KI-Experten. Wir haben nicht 3 Millionen arbeitslose IT-Experten. Türsteher. Wir haben nicht 3 Millionen arbeitslose Ingenieure. Das ist fucking insane. Die Hetze gegen Arbeitslose und Arbeitssuchende oder Arbeitsmenschen im Bürgergeld von der CDU ist ein Kampf gegen kleine Leute. Ne? Damit kleine Leute, die Mindestlohn verdienen, durch diesen dämlichen Populismus das Gefühl haben, ja, ich verdiene zwar nur Mindestlohn, aber Gott sei Dank kriegen Bürgergeldempfänger weniger.
Ja, so. Der Diskurs oder der ständige Fokus auf Bürgergeldempfänger, auf Arbeitslose und Arbeitssuchende und insbesondere auf diese Totalverweigerer, das ist Klassenkonflikt von oben nach unten. Ne?
Ja. Also und das muss man verstehen. Ja, ja. Da möchte ich ihm, also das ist meine Aufgabe. Ich möchte ihnen da einfach nur zeigen, dass ich nicht dumm genug bin, auf diese Scheiße reinzufallen und dass die Leute nicht dumm genug sein sollten, auf diese Scheiße reinzufallen.
Ja,
das ist egal, was er für Buzzing Words da rumsetzt. Das hier, der CDU-Politiker, der heute in die ARD-Show kommt, muss verstehen, dass er feindes Land betreten hat. So,
ist mein Ziel. Ja, das ist vernünftig. Weil wir im Podcast hier die Möglichkeit haben, ein bisschen länger als 15 Minuten darüber zu schnacken, wäre es mir halt auch sehr wichtig, dass wir nochmal darüber sprechen, dass Arbeitslosigkeit eben etwas ist, das gar nicht ausgemerzt werden soll und darf.
Genau, es ist eine ökonomische Standardvoraussetzung.
Notwendigkeit.
Es muss da sein.
Ja, ist eine Notwendigkeit. Ja. Der Kapitalismus braucht Arbeitslose. So, wenn man jetzt, falls ihr mal irgend so ein rotes Buch gelesen habt, werdet ihr wissen, das nennt sich industrielle Reserve her, ne? Aber ja. was das in urbanen Neusprech bedeutet, ist, Arbeitslose sind kein Unfall. Also man tut immer so, als wäre das ja irgendwie so ein Fehler im System und wenn wir uns nur genug anstrengen und wenn die Politik besser gemacht werden würde, dann gäbe es keine Arbeitslose mehr. Das ist alles falsch. Arbeitslose sind essentiell für das Funktionieren des Systems als Druckmittel. Warum als Druckmittel? So, ja. Wenn Arbeitslose existieren, herrscht eine enorme Angst der Beschäftigten, gerade im Niedriglohnsektor,
arbeitslos zu sein,
in diese Arbeitslosigkeit zu fallen. Super viele Menschen kriegen, und das ist ja etwas, das eigentlich allen so eingeprügelt wird, diese Ersetzbarkeit. Egal, wo man arbeitet, man bekommt ständig irgendwie den Eindruck vermittelt, dass das, was man tun würde, ja jetzt nicht so wertig ist und man jederzeit ersetzt werden könnte. Das gilt jetzt vielleicht nicht für die Leute im mittleren Management, oder für die Leute, die jetzt irgendwie in der Industrie in irgendwelchen gut ausgebildeten Ingenieuranstellungen sind, aber das gilt für alle, die im niedrigen oder im unteren mittleren Lohnsektor tätig sind. Denen wird immer gesagt, sei froh, dass du so eine Anstellung hast, sei froh, dass du hier arbeiten darfst oder sei froh, dass du mit dem, was du tust, so viel Geld verdienen kannst. Und da sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, also auch schon sehr lange, aber dieser Tage wird das halt sehr, 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 also überaus deutlich, dass teilweise Leute sagen, ich krieg zu viel für das, was ich mache. Hast du das schon mal gehört, wenn Leute sagen, oh, ich muss ganz ruhig sein, weil, also ich verdiene gut für das, was ich mache. Das ist dieses ständige Gefühl, was dir eingeprügelt wird, dass das, was du tust, ist nicht wertig genug und du könntest jederzeit ersetzt werden. Und damit man dieses Gefühl irgendwie im Kopf aufrechterhalten kann, muss es eine große Menge an Menschen geben, mit denen du ersetzt werden kannst. Sonst funktioniert dieses Druckmittel nicht. Wenn es keinen gibt für deinen Job, weil alle beschäftigt sind, dann kannst du nicht ersetzt werden. Wenn es aber,
wenn es drei
Millionen Arbeitslose gibt und du bist in irgendeiner Niedriglohnstelle, dann bist du in diesem Konkurrenzdenken und in diesem Konkurrenzkampf drin und hast eine realistische Menge an Menschen, mit denen du ersetzt werden könntest.
Das ist interessanterweise ist das besonders in, also ich habe das ja noch mitgekriegt, ja. Ich habe in meiner Jugendzeit und auch in den Anfangsphasen meiner Ausbildungszeit und vor allen Dingen Arbeitszeit war es in Deutschland noch so, dass es gab einen Arbeitgebermarkt. Das bedeutet, das klingt jetzt aus heutiger Perspektive komplett crazy. Ich kenne noch, wie auf eine Stelle als LKW-Fahrer sich 30 Leute beworben haben. Das kenne ich noch. Also ich weiß noch, dass die LKW-Fahrer, die Spedition wussten nicht wohin, als die eine Stelle ausgeschrieben haben, kamen da 30 Leute, wo sie sich einfach aussuchen konnten, was los ist. Ne? Und dann kam natürlich auch was natürlich dazu kam, war Agenda 2010. Ja, 2010, in dieser Zeit wurde dann der Niedriglohnsektor komplett auf Steroide hochgebeutelt, ne? Und dann kommt so eine richtig toxische Mischung. Wir haben, wie gesagt, die Mechanismen, von denen du gerade gesprochen hast, nämlich Arbeitslose, die einfach, weil sie existieren, Druckmittel sind, ne? So. Weil Arbeitgeber sagen können, es gibt genug Arbeitslose, ich kann nicht jederzeit austauschen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, durch die Einführung von Hartz IV und den und die dazugehörige Befeuerung des Niedriglohnsektors, also Personalvermittlung und Zeitarbeit, ist das nochmal in eine Dynamik reingekommen, in der man das normalerweise bei deutschen Arbeitsverträgen nicht kennt, ja. Nämlich, dass du schnell ganz flott aus Arbeitsverträgen rausfliegst. Also, dass du heute arbeitest und morgen bist du weg. Ne? So. Das ist eher unüblich, würde ich mal sagen, aus einer deutschen Arbeitsmarktperspektive. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass durch die Subventionierung durch Hartz IV Niedriglöhne aufgestockt wurden durch den Staat, obwohl der Arbeitgeber, damit der Arbeitgeber nicht ein lebensnotwendiges Gehalt zahlen kann. Also es ist vollkommen crazy. Wir haben einfach, die Agenda 2010 hat dafür gesorgt, dass der Staat Arbeitsplätze subventioniert hat, weil der Arbeitgeber gesagt hat, nee, dich kriege ich auch günstiger und dann hol dir doch den Rest vom Amt. Fucking insane. Also wie wirklich insane, ja. Wir haben dieser Mechanismus ist unglaublich tatsächlich. Heutzutage ist das immer noch so, ja. Wir haben eine Niedriglohnsubventionierung durch das Jobcenter. 800.000 Menschen arbeiten, verdienen aber nicht genug, um davon zu leben, und stocken die auf. Und das Problem ist nicht, dass man die Rahmenbedingungen, wenn ich das lese, Bärbel Bass und Carsten Linnemann sind sich einig, dass man die Mechanismen dazu verschärfen muss. Ich denke, nee, Bruder, das, was wir machen müssen, ist endlich zumindest den Mindestlohn des 60-prozentigen Medians der Europäischen Union endlich anzupassen. So, wir haben Vorgaben und Vorlagen aus der Europäischen Union, das könnten wir erstmal machen und gucken, was dann passiert. Weil sobald der Mindestlohn halt erhöht wird und Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, ein bisschen mehr zu bezahlen als 12,81 Euro oder 82 oder 83, weiß ich nicht, dann verändern sich solche Mechanismen.
Ja, ja.
Und das ist eine viel schlauere und viel nachvollziehbare Art und Weise, die Leute aus diesen Aufstockungssachen rauszuheben.
Ich habe noch eine Zusatzergänzung, die ich immer ganz gerne verwende, wenn irgendwelche Trottel aus dem liberalen, also FDP-Spektrum um die Ecke kommen oder CDUler, die mittlerweile auch in die gleiche Kerbe reinschlagen. Die wollen ja so viel Geld sparen, ne? Also warum auch immer die Geld sparen wollen im Haushalt, ne? Ich denke, mit den ganzen Sondervermögen, die jetzt in den letzten Jahren geballert worden sind, und dem Blankoscheck für Aufrüstung sollte eigentlich allen klar sein, dass wir nirgends sparen müssen, weil genug Geld da ist, wenn wir wirklich wollen.
Offensichtlich, ja.
Offensichtlich, aber das sei mal ganz woanders hingeparkt, diese Feststellung. Wie viel Geld möchte Friedrich Merz bei den Arbeitslosen sparen? Wie viel waren das nochmal? 10 Milliarden oder so, ne?
10 Milliarden, korrekt.
So. 10 Milliarden wollen wir bei Arbeitslosen sparen. Jetzt ist es natürlich ein wirklich günstiger Zufall, dass die Gesamtunterstützung für Bedarfsgemeinschaften mit Aufstockern insgesamt 11,6 Milliarden sind. Das ist eine ziemlich aktuelle Zahl aus dem Juni 2025, die da erhoben worden ist. Ne? Da gab es eine Bundestagsanfrage, wie viel Geld die Aufstocker bekommen. Es sind 826.000 Erwerbstätige, die zusätzlich Bürgergeld ausgezahlt bekommen, weil der Betrieb ihnen nicht ausreichend Lohn zahlt für ein vernünftiges Leben. Und die kriegen dann insgesamt 11,6 Milliarden. Jetzt ist es nicht so, dass mit diesen Aufstockgeldern Arbeitskräfte subventioniert werden. Was damit subventioniert wird, sind Firmenprofite. Weil
ja,
je weniger Lohn du auszahlen musst als Unternehmer, desto mehr Gewinn kannst du dir ja am Ende in die eigene Tasche reinwirtschaften. Und ja, die Lüge, die erzählt wird, ist, der Markt verlangt mehr Geld, also mehr Lohnauszahlung für diese Tätigkeit, als sie dem Unternehmer wert ist. Und deswegen muss der Staat das Ganze subventionieren. Mit diesen Aufstockgeldern. Mein Ansatz, wenn du als Unternehmer nicht in der Lage bist, ausreichend Lohn zu zahlen für die Tätigkeit, dann ist dein Unternehmen das Problem. Und dann muss nicht der Staat unterstützen. Das ist nicht die Aufgabe, deine Firmengewinne zu subventionieren. Also anstatt mit dem Finger auf die ganzen 13, 14, 15, lass es 20.000 Totalverweigerer zu zeigen, wo wir einen Apfel und ein Ei sparen könnten, selbst wenn wir die alle zur Arbeit prügeln würden, könnten wir ja mit dem Finger auf die 11,6 Milliarden zeigen, die vom Staat als Firmengewinn-Subventionierung, als kleinen Obolus nochmal obendrauf verteilt werden. Das ist sehr viel sinnvoller. Und da hätten wir nicht nur 10 Milliarden gespart, sondern mal 1,6 Milliarden obendrauf.
Ja, es ist eine, also ich, das ist das, was ich meine, wenn ich sage Arbeitsmarkt, Arbeitsgehälter, also Subventionierung, dann ist das.
Ja.
Unternehmen werden nicht dazu verpflichtet. Also ich meine, Bruder, Alter, wir haben jetzt Assets, wir haben vorhin von Assets gesprochen, ne? Alter, du bezahlst nicht unter 15 Euro die Stunde. Niemand sollte unter 15 Euro die Stunde verdienen. Are you kidding me? Niemand, egal wer. Es ist egal, was du für einen Lohn hast, egal, was du für eine Arbeit machst. Es ist scheißegal, wer dir sagt, dass das nichts wert ist. Niemand sollte unter 15 Euro die Stunde verdienen. What the fuck? In 2025 sollte das nicht passieren. Die Tatsache, dass wir das nicht schaffen oder dass das immer noch nicht passiert und dass dann, what? What? Ich bin fassungslos. Das ist crazy. So, und es geht ja, ich erfinde ja hier nicht, ich rufe ja hier nicht den sozialistischen Plan, die Planwirtschaft auf, von wegen jeder soll das verdienen, was alles ist gleichgeschaltet oder so ein Scheiß. Bruder, 12 Euro? 12 Euro die Stunde? Rechne das mal durch.
Das ist ja diese.
Rechne das mal durch mit modernen Mieten, mit modernen Lebenserhaltungskosten. 12 Euro? Wollt ihr mich ficken? Alter, Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ich raff's gar nicht. Ich raff es null, wie das sein kann. Ich wirklich nicht. Keine Ahnung.
Die Widersprüche, die dadurch entstehen, sind natürlich gravierend. Ne? Es gibt jetzt, habe ich heute Morgen erst einen Artikel zu gelesen, dass ich glaube knapp 30% der Menschen in Deutschland sich Geld leihen für Lebensmitteleinkäufe. Also
ja, oder in den Dispo gehen.
Ja, dafür. Oder
das kennt man ja eigentlich.
Das kennt man
also,
ja.
Also Dispo war schon zu meiner Zeit eine Katastrophe. Wenn du ab dem was ist es? Ab 20. gehst du in den Dispo? Alter, Dispo, Mann. Fuck.
Bei mir war es halt so, dass am Ende des Monats, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich noch in Berlin bei Freaks gearbeitet. Da war ab dem 20. Also erstmal, ich wusste nicht, was auf dem Konto drauf ist. Ne? Ich habe panische Schweißausbrüche bekommen, wenn ich daran denke, einen Kontoauszug zu ziehen.
Hast immer gehofft, wenn du bezahlst, dass noch genug drauf ist.
Und dann stehst du halt an der Kasse, Alter, steckst die Karte rein und betest einfach zu Gott und hast schon bei diesem Zahnrad, das sich dreht, hast du schon Ausreden parat, was du dann der Kassiererin oder dem Kassierer sagst, wenn die Zahlung nicht durchgeht. So, ja, das ist Lebensrealität für ganz, ganz viele, nicht für die allermeisten, aber für ganz, ganz viele Menschen, die im besten Deutschland aller Zeiten leben, bei der Einkaufskasse passiert. Und da musst du dir halt echt mal an den Kopf packen und dir die Frage stellen, okay, wir können jetzt darüber sprechen, was ein fairer Lohn ist. So, das können wir ja gerne machen. Ne? Wir können ja gerne darüber sprechen, ja, wann ist ein Lohn fair? Das wird ja ganz gerne gemacht von Leuten, ne? Dass dann irgendwie so die Arbeitsleistung der Leute versucht wird zu bewerten und dann sich an irgendwelchen moralischen Dingern entlanghangeln, um zu gucken, was ist jetzt fair. Das hatten wir ja auch bei der ganzen Kata-Diskussion, verstehst du? Es geht gar nicht um Realitäten, es geht gar nicht darum, was richtig und was falsch ist oder was vernünftig ist. Nee, es geht darum, was fair ist. Und Fairness ist etwas, das man sehr subjektiv bewerten kann. Also ein Großteil der Leute haben gesagt, nee, guck mal, das hat er sich erarbeitet und damit ist es auch gar nicht, damit hat er das verdient, dass er diese 10.000 bekommt oder 20.000 oder was auch immer bei Papa Platt. Da. Und dann hast du aber auch einen Großteil Leute, die gesagt haben, ey, guck mal, also das ist ja jetzt nicht besonders fair, dass er für das, was er da macht, für die wenige Arbeit so viel Geld bekommt. Diese Fairness-Diskussion ist eben in beide Richtungen zu führen. Das kannst du bei allen Leuten tun. So, du guckst dir irgendeine Anstellung an und dann sprichst du darüber, dass der 15 Euro verdienen sollte die Stunde. Und dann hast du Leute wie du, die sagen, ey, das ist fair, jeder sollte mindestens diese 15 Euro bekommen. Das ist eine EU-Grundvoraussetzung. Wir sind sogar verpflichtet, das zu tun. Und dann hast du aber auch ganz viele Leute, die sagen, nee, also guck mal, der macht ja nichts anderes als um 5 Uhr auf oder um 4 Uhr aufstehen und dann die Paletten Kaiserbrötchen in den Ofen zu schieben und einen Knopf zu drücken und dann sortiert er die ja ein und kassiert im besten Fall. Dafür ist das ein bisschen viel. Die Leute können halt, weil sie diesen vergleichenden Wert haben, also sie nehmen ihr eigenes Leben, gucken, was sie machen, gucken, was sie verdienen und vergleichen das dann mit einer Tätigkeit, wo sie dann zu dem Entschluss kommen, das ist einfacher als das, was ich mache und deswegen sollte der weniger bekommen als ich. Und damit kommst du in Teufelsküche und das ermöglicht überhaupt erst diese ganzen CDUler und FDPler und teilweise auch SPDler, die dann versuchen, den fairen Lohn auszurechnen.
Ja, also ich habe da, also ich finde die ganze Debatte wirklich widerwärtig. Also ich fand die Cutter-Debatte widerwärtig. Ich finde es traurig, dass wir wieder bei der Mindestlohndebatte, bei der Mindestlohnkommission bis 2027 brauchen, bis der bei 14,80 Euro ist.
Ja, irgend sowas.
Alter Schwede, ey. Come on, ihr seid so peinlich. Also, das ist wirklich, ne, also ich will meine Empathie sparen für Leute, die halt Mindestlohn kriegen. So, das ist, also ich fasse es nicht. Diese ganze
Leistungs- und Arbeitsethik ist halt komplett marode, ne? Dadurch, dass das ständig und überall alles moralisiert wird, ermöglichst du überhaupt so einem CDUler sich hinzustellen und zu sagen, dass es ja, dass Arbeit eine moralische Pflicht sei. Und wenn du nicht arbeiten gehst, dann bist du faul und unwürdig und dann kann man mit dem Finger auf dich zeigen. Die verkennen damit vollständig, dass der absolut überwältigende Anteil der Arbeitslosigkeit, die in Deutschland existiert und auch in jedem anderen Land, in Europa ist das überall so, in Amerika, in Kanada, fucking überall ist Arbeitslosigkeit eigentlich immer strukturell. Du hast Rationalisierung, du hast Outsourcing ins Ausland. Du hast immer wieder irgendwelche beschissenen Krisen. So, Corona hat zu ganz vielen Kündigungen geführt. Der Ukraine-Krieg hat zu Kündigungen geführt. Hier Inflation führt zu Kündigungen. Steigende Energiepreise führt zu Kündigungen. Fucking alles führt zu Werksschließungen, zu Kündigungen. Und das hat nichts mit Faulheit zu tun. Wenn irgendwo ein beschissenes VW-Werk geschlossen wird, obgleich sich die Funktionäre die Taschen voll machen mit Rekordrenditen, dann hat das nichts mit Faulheit zu tun, wenn dann der Werksarbeiter gekündigt wird, weil sein Werk geschlossen wird. Das hat nichts mit Kündigung zu tun. Das ist eine Rationalisierungsmaßnahme des Kapitals.
Ja, es ist, also was das angeht, hoffe ich einfach, dass mehr Leute so ein bisschen Kopf aufmachen, ja. Du musst da einfach ein bisschen Luft dran lassen. Und grundsätzlich immer in Frage stellen, wenn dir so ein CDUler sowas sagt, musst du das grundsätzlich immer in Frage stellen, ja. Also wir haben da, wir haben so viele Jahre CDU regierende Zeit hinter uns und sollten an einem Punkt sein, an dem man sagt, jo, also langsam, also jetzt 20 Jahre später, nach dem, also 20 Jahre regieren in den letzten 25 Jahren, so nach dem Motto, ja, da kann man doch schon sagen, gut, ihr rafft das irgendwie nicht so. Also ihr irgendwie hat das mit der schwarzen Null war nicht so geil. Guckt dir mal die Bahn an. Jetzt hat die Bahn eine neue Vorsitzende. Aber das Problem ist nicht, dass die Bahn die Vorsitzenden wechselt wie die Unterwäsche, sondern das Problem ist, dass die Bahn privat ist. Und das Problem ist, dass die Bahn Profit erwirtschaften muss. Das Problem ist, dass die Bahn, das ist das Problem. Und genauso sollte sich das doch verhalten, wenn wir bei Politik schauen. Ja? Wir sehen doch das Ergebnis. Man sieht das doch. Man kann doch nicht sagen, das ist doch der tatsächliche Wahnsinn. Da gibt es ja auch diesen Spruch, du kannst doch nicht immer dasselbe machen und erwarten, dass es besser wird. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Madness. Wie kann das sein so? Wie kann das sein? Und da ist das ist ein Fiebertraum. Ja, CDU allgemein Fiebertraum. Jetzt gibt's ja noch diese Debatte rund um die Pressefreiheitsdebatte aus Amerika. Hast du mitgekriegt, wie das nach Deutschland rübergeschwappt ist?
Oh, richtig krass. Gott, wirklich. Erzähl, schneid es an, da habe ich auch was zu sagen.
Also um für den Fall, dass ihr es nicht mitbekommen habt, in Amerika wurde ein Rechtsextremist erschossen. Ne? Totale Katastrophe bei einer Debattierungsveranstaltung an der Uni wurde Charlie Kirk von einem Anschlag erschossen. komplett krass und übelst scheiße, ja. Die danach stattfindende Medienkampagne, die ihn als konservativen Liberalen stattgefunden hat, die habe ich mir gestern auch noch angucken können bei Karin Mioska, als Karin Mioska Jens Spahn förmlich in einen Massagesalon eingeladen hat und gefragt hat, ob er auch ein Happy End will, Alter. Das war die traurigste Aufzeichnung von Karin Mioska, an die ich mich erinnern kann. Das war wirklich gigatraurig. Und Jens Spahn sitzt bei Karin Mioska und ihm wird nicht widersprochen, als er gesagt hat, Charlie Kirk, ich find's total schade, dass der als Extremist dargestellt wird. Das ist ein konservativer Liberaler mit klaren Positionen. Ich denke, Alter, Jens Spahn, du mieses Mistschwein. Wie kannst du sowas sagen? Karin Mioska sitzt da, guckt dumm in die Wäsche. Die Zeitjournalistin widerspricht nicht und die andere Frau war auch nicht am Widersprechen, was man hätte widersprechen müssen. Das war Charlie Kirk nicht und der Einfluss, der das auf die Medien veranlasst hat, ist auch ein anderer Fiebertraum. Jimmy Kimmel wurde abgesetzt, wird jetzt wieder eingesetzt. Wer weiß, wird aber nicht ausgestrahlt, weil die Netzwerke, die lokalen Sender haben, haben keinen Bock auf den. Die sagen, nee, machen wir nicht, wir machen das, was Trump sagt. Und jetzt ist es so, in Deutschland gibt es einen Fall, der damit in irgendeiner Form verglichen wird, nämlich die Tatsache, dass die komplett Psychotante Julia Roos vom NDR in den Bayerischen Rundfunk versetzt wird. Versetzt wird. Legit versetzt. Die Julia Roos wird mit ihrem Klarformat vom NDR in den Bayerischen Rundfunk versetzt. Hm. Und der NDR bekommt eine neue Moderatorin für das Format. Und die Moderatorin ist Ex-Bild-Chefredakteurin. Ne? Also man kann hier nicht davon sprechen, dass hier eine Rechtskonservative mit einer Linksextremistin ausgetauscht wurde. Hier wurde eine Moderatorin, die vollkommen verstörte Scheiße labert, Julia Roos mit einer Bild-Chefredakteurin ausgetauscht und sie inszeniert sich als gecanceltes Opfer. So, Carsten Linnemann, ganz nach dem Playbook von fucking Trump, setzt sich vor die Kameras und sagt, jetzt wo Julia Roos da diese Cancel Culture erlebt hat, da muss man darüber nachdenken, die öffentlich-rechtlichen GEZ-Gebühren einzufrieren. Ja. Bruder Carsten Linnemann, du dämlicher Hurensohn, hast du wirklich mal, leg mal die Crystal Meth Pfeife weg, Bro. Leg sie mal weg. Leg sie legit weg, ja, und atme mal durch.
Ja, der raucht Crack. Safe.
Alter, was ist los mit ihm? Entschuldigung? Da wurde jemand vom NDR in den Bayerischen Rundfunk versetzt, weil die Programmleute vom NDR völlig zu Recht eigenständig, ohne politischen Druck, gesagt haben, nee, das können wir mit ihr nicht weitermachen. Wir holen uns die Bild-Chefredakteurin, die ehemalige Bild-Chefredakteurin. Und dann wird hier einer auf, oh mein Gott, unsere Meinungsfreiheit ist in Gefahr, wir müssen die GEZ-Gebühren einführen. Bruder, Carsten, kannst du mal, ist alles okay bei dir? Was ist denn mit Carsten los? Carsten, hast du noch alle Latten am Zaun oder was? Schüttelmann, irgendjemand von der CDU soll bitte, ich kann Bestechungsgelder auftreiben, von mir aus kommt ihr als Vorstandsvorsitzender in eine meiner Firmen. Schüttelt mal Carsten Linnemann, Alter. Was ist mit ihm?
Ja, aber gut erkannt. Also die Charlie Kirk-Debatte, die ja nach dem Attentat aufgepoppt ist, die ist ja auch, also wirklich abenteuerlich. Ne? Also das ist ja wirklich eine abenteuerliche Great. Debatte. Ich möchte jetzt hier Charlie Kirk als Einzelperson überhaupt gar nicht bewerten, weil mir das echt scheißegal ist. Das ist ein rechter Schwurbelchrist-Ideologe. Die Erkenntnis, die man allerdings haben muss, ist, dass seine Positionen vollständig austauschbar sind. Die sind vollständig austauschbar. Der Lautsprecher ist nie das Problem. Und sich hinzustellen und dann irgendwelche Attentate auf Einzelpersonen zu legitimieren und zu sagen, ja, das ist richtig, dass der da erschossen wird. Das, Das ist kein bewusster revolutionärer
Wahnsinn.
Prozess, eine Person
Wahnsinn.
Zu erschießen, eine Einzelperson Insane. Zu erschießen. Das hat auch nichts damit zu tun.
Das muss man vielleicht noch mal klarer sagen. Also die Tatsache, dass der erschossen wurde, ist absoluter Albtraum. Also
das ist abenteuerlich.
Nichts davon ist zu rechtfertigen. Und was nicht zu rechtfertigen ist, ist ebenso die Tatsache, dass Leute das beklatschen. Jungs, Leute, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was ihr da tut.
Naja gut, das ist ja die Leute, die das beklatschen,
Alter.
Die bewerten nicht den Prozess als solches, sondern die bewerten die Einzelperson. Die stellen sich also hin.
Ja, aber
hin.
Nicht egal, wie die Einzelperson ist. Mord ist ein politischer Mord. Are you fucking kidding me? Habt ihr sie noch alle? Alter, was
ist ihr? Ist ja noch nicht mal ein politischer
Niemand
Mord.
Sollte das beklatschen.
Das ist ja einfach ein abenteuerliches Attentat. So kann man das sagen. Ne? Das hat nichts mit einer Verteidigung gegen faschistische Angriffe zu tun. So, es ist nicht so, dass ich mich hier hinstelle und sage, jede Form der Gewalt ist abzulehnen oder so. Das hat nichts mit Moral Purity zu tun, sondern damit, dass du als jemand, der etwas verändern möchte, systemische Veränderungen anstreben musst. Es hilft nichts, Einzelpersonen zu eiern. Wir hatten das schon bei Luigi. Da hatten wir die Debatte, wo ganz viele Leute gesagt haben, hey, guck mal, das könnte jetzt so ein bisschen der Start sein dafür. Ja, nee. Gut. Haben wir jetzt mehr Klassenbewusstsein? Haben wir jetzt mehr systemisches Verständnis? Oder haben wir einfach nur ein Attentat auf eine Einzelperson, die ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat, ersetzt worden ist? Ja, Dankeschön. So, und jetzt haben wir bei Charlie Kirk folgendes Problem. Märtyrerkult hat schon immer den Rechten genutzt, weil sie sich zu Recht als Opfer inszenieren. Und damit ihre Basis stärker machen.
Ja.
Die öffentliche Debatte ist jetzt vollständig bei der politischen Gewalt von links.
Ja.
Dass politische Gewalt von rechts sehr viel gefährlicher ist für jede Gesellschaft, insbesondere.
Und sehr viel häufiger.
Und sehr viel häufiger, häufiger, und weil sie sich vornehmlich auf wirklich unschuldige Zivilistinnen aufgrund von irgendwelchen individuellen Kriterien wie, Nationalität, Religion, Sexualität, Identität, wie auch immer. Die rechte Gewalt lehnt sich immer auf irgendwelche Eigenschaften einer Person, meist äußerlich oder von der Charakteristik seiner Sexualität oder ihrer Sexualität oder wie auch immer. Linke Gewalt macht das nicht. Aber das spielt auch in dem Fall gar keine Rolle. Es geht nicht darum, ob Charlie Kirk sein Maul halten sollte oder nicht. Das ist völlig egal. Es geht darum, dass das Medium, die Art, wie er zum Schweigen gebracht worden ist, ihn nicht zum Schweigen bringen kann und komplett abenteuerlich und wahnsinnig ist, den zu erschießen.
Ja.
Wir müssen doch nur einen Blick in die Geschichtsbücher werfen, um zu realisieren, dass Repressionen nach solchen Aktionen immer die eigene Klasse treffen. Immer.
Ja.
Es sind immer, und das sehen wir jetzt, und das hast du gerade gesagt, und das sehen wir in Amerika so gut wie irgendwo anders, aber auch in europäischen Ländern sehen wir das. Die Niederlande hat einen Antrag oder will einen Antrag einreichen, dass die Antifa verboten wird, wie auch immer man das machen möchte. Das ist also auch abenteuerlich, aber darüber können wir an anderer Stelle mal sprechen. Wir haben in Deutschland diese Debatten und mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir haben in Deutschland die Debatten um linke Gewalt. Warum? Weil solche Aktionen genutzt werden, damit die herrschende Klasse härtere Gesetze gegen linke Gruppen, linke Politik, linke Ideologie veranlassen kann, damit Proteste kriminalisiert werden können und damit soziale Bewegungen geschwächt werden. Das ist die Repressionsgewalt des Staates, wenn sowas passiert. Und damit nützt es nur den Rechten. Wenn wir etwas verändern wollen als Linke, dann machen wir das nicht mit Einzeltaten. Wir machen das nicht, indem wir uns eine Waffe kaufen und irgendwie rausgehen und in einer abenteuerlichen Nacht- und Nebelaktion, wie auch immer es ist. Und wie gesagt, mir ist das scheißegal. Wir müssen nicht darüber sprechen, ob das potentially oder dass es nicht auszuschließen ist, dass das False Flag ist oder dass das wird ja auch gesagt, dass das irgendwie selbst ein Rechter sei, der da irgendwie von Nick Fuentes. Das spielt alles keine Rolle. Das ist alles scheißegal. Wir müssen als Linke das nutzen, was wir haben, und zwar die Masse. Linke Bewegungen sind schon immer eine kollektiv organisierte Massenbewegung gewesen und keine von Einzeltaten. Ich meine, was hat denn die letzte Gruppe RAF, ne, in Deutschland, wenn wir mal auf die RAF schauen? Das waren Einzel.
Die wird ja immer noch zitiert, wenn es darum geht.
Danke.
Ne? Also wirklich. Ja.
Wegen der RAF und wegen solchen Dingern haben wir überhaupt eine GSG 9. Deswegen haben wir bewaffnete Spezialkräfte bei der Polizei, die dann schlussendlich vor nicht mal 2 Jahren auch gegen verfickte Klimaprotestanten eingesetzt worden sind. Wir haben repressive Gesetze, die präventiv verhindern können, dass irgendwelche 20-jährigen Hippies eingesperrt werden, weil sie mal eine UU-Flasche in der Tasche hatten, bevor sie überhaupt irgendwo in München auf die Straße gehen konnten. Präventiv. Diese repressive Gewalt kann nur ermöglicht werden, wenn man genau sowas instrumentalisiert. Und deswegen ist die Debatte nicht, ob Charlie Kirk ein guter Mensch gewesen ist oder nicht. Die Debatte ist nicht, ob man jetzt, wenn man sich gegen Einzeltaten und gegen Attentate ausspricht, Fan von Charlie, fucking Bullshit, Alter. Als ob Stay oder ich Fans von Charlie Kirk gewesen wären oder sind. Als ob wir uns irgendwie hier privat Charlie Kirk-Debatten anschauen und uns denken, oh wow, ist aber ganz schön hell, was der kleine Chris da erzählt. Fucking Bullshit. Darum geht es gar nicht. Es ist scheißegal. Es muss so. Taten müssen immer an seiner Wirkung bemessen werden. Das ist nun mal das Ding. Man kann das versuchen zu moralisieren, aber die Moralisierung nützt uns nichts. Warum? Weil wir dann in so einen Kreis geraten, wo wir sagen, hey, wenn irgendein Verrückter sich eine Waffe kauft und irgendjemanden willkürlich erschießt, dann ist das gut, weil die Person schlecht war. Und da dürfen wir nicht hingelangen, weil wir unsere Moral nicht in diesem Fall siegen lassen dürfen bei der Einzelteilbewertung, sondern uns stets auf die systemische Veränderung, auf die politische Wirksamkeit von Aktionen konzentrieren müssen. Und da sind Einzeltaten politisch abenteuerlich und schwächen unsere Bewegung. Das muss doch gerafft werden. Und man muss doch wirklich, und selbst wenn ihr das nicht raffen wollt, weil warum auch immer, ist ja in Ordnung, schaut euch die Nachwirkungen an. Schaut euch an, was derzeit passiert. Und sagt es mir dann nochmal, dass das irgendwie eine gute, feierbare Aktion gewesen wäre.
Ja, absolut insane. Was in Amerika los ist, ist wirklich bei der Trauerfeier von Charlie Kirk hat der Stabschef von Trump einfach den Krieg ausgerufen gegen linke Organisationen, ja, gegen alle. Also das war keine Trauerfeier, das war eine Wahlkampfveranstaltung, wo der Krieg, wo mehr oder weniger der Kampf gegen links komplett, also Donald Trump hat vor Ort nochmal angekündigt, Chicago mit der Nationalgarde einzunehmen. Donald Trump hat gesagt, er hasst seinen politischen Feind. Hassen. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat alles, was nicht mager ist, alles, was ihm nicht zum Munde redet, alles, was nicht Ja-Sager ist, als ich hasse sie definiert. Donald Trump hat auf dem Flug nach Großbritannien oder von Großbritannien weggesagt, 97% der TV-Sender reden schlecht über ihn, aber irgendwie wollen ja alle eine Lizenz haben, darum nimmt er ihnen die Lizenzen weg.
Genau.
Oder wir haben, what?
So direkt kann man das nicht sagen, aber die FCC, also die Behörde, die für diese Zulassung
verantwortet. Er hat es aber so direkt gesagt.
Er hat es impliziert genauso gesagt, ja.
Nee, er hat das genauso.
Wirklich?
Karl, ich schwöre dir.
Er hat gesagt,
der nimmt dir den weg.
Ich habe vor 2 Tagen habe ich die Rede gesehen, also eine vor 2 Tagen. Vielleicht hat er auf der Beerdigung, vielleicht ist er mittlerweile auf einem anderen Level der Eskalation.
Ich meine nicht die Rede, sondern ich meine es gab einen Journalisten, der hat Donald Trump was gefragt und der hat gesagt, you know, 97% of the media doesn't like me, but I thought myself, man, well, they need licenses, so I don't give them any licenses now. So, what? Entschuldigung? So, das ist auf dem Flug, also das war eine separate Sache, ne? Also die Trauerfeier von Charlie Kirk jetzt mal dahingestellt, ne? Aber das ist also ein Fiebertraum.
Gleich hatte er da die Windel voll, als er das gesagt hat. Ich kenne eine Äußerung von ihm, wo er gesagt hat, dass er selber ja diese Lizenz nicht entziehen könnte, aber er würde mal mit dem Vorsitzenden oder mit dem Verantwortlichen bei der FCC darüber sprechen, ob die Lizenzen ausgegeben werden.
Mr. K., der einer der Konstrukteure von Project 2025.
Heritage, Alter. Foundation, ne? Also ist halt einfach ein Trump-höriger Pisser, der, also wenn Donald Trump sagt, mach das, dann fragt er, ob er ihm danach noch einnuckeln soll.
Wie lange?
Wie lange
soll ich das machen, Sir?
Ich kann übrigens nachvollziehen, wenn das sehr frustrierend ist, ne? Weil Wirksamkeit, auch politische Wirksamkeit, etwas ist, das eigentlich von niemandem irgendwie vermittelt wird, ne? Und eines der größten Probleme ist Individualisierung von Konflikten. Damit gewinnen Konservative seit Jahrzehnten den öffentlichen Diskurs, indem einfach alles, jeder Konflikt, jedes Problem, jede Sache wird individualisiert. Wir haben, und das ist eine schöne Brücke, wir haben den ersten Teil, die ersten 40 Minuten über Arbeitslosigkeit und über Arbeitslosengeld, über Hartz IV oder Bürgergeld oder wie auch immer man das mittlerweile nennen möchte, gesprochen. Das ist auch nichts anderes als eine Individualisierung eines Konflikts. So, wir haben vom System erschaffene Widersprüche und Probleme, ne? Arbeitslosigkeit, Notwendigkeit, das haben wir festgestellt. Und CDUler, wie der Typ, mit dem Stay heute Abend reden wird, der individualisiert den Konflikt, indem er sagt, die Totalverweigerer sind das Problem. Es gibt faule Menschen, die nicht arbeiten wollen und die schaden unserem sozialen Auffangsystem. Das ist eine Individualisierung eines systemischen Problems. Und nichts anderes ist es, wenn du dir eine Waffe krallst und irgendjemanden, einen Influencer, erschießt. Am Ende des Tages ist Charlie Kirk einfach ein verfickter Influencer gewesen. So, das ist subjektiv Terrorismus. Nichts anderes. Das ändert nichts an Eigentumsverhältnissen. Das ändert nichts daran, dass das in irgendeiner Form eine Bewusstseinsschaffung stattfindet. Das individualisiert einen Konflikt und gibt dann eben durch Märtyrerkult, durch Repressionsmöglichkeiten, durch die moralische Richtigkeit gegen ein Attentat und also gegen einen Mord, gegen Terrorismus vorzugehen, rechtfertigt Repression, härtere Gesetze, Kriminalisierung, die Schwächung von unseren Bewegungen. All das, wenn ihr was tun wollt, wenn ihr wirksam sein wollt, geht streiken, geht protestieren, stärkt Basisbewegungen bei Gewerkschaften, bei linken Gruppierungen bei euch in der Gegend, die sich für Queerrechte einsetzen, die sich für Menschenrechte einsetzen, die sich für Asylrechte einsetzen, die sich gegen Völkermord einsetzen, die sich gegen Krieg einsetzen und gegen Mobilmachung unseres Heers. Stärkt solche Gruppen. So bildet euch und euer Umfeld. Das schafft Bewusstsein. Nicht eine Waffe. Eine Waffe verändert nichts. Und eine Waffe bewirkt auch kein... Gut, Waffen verändern Dinge. Eine Waffe in der Hand einer Einzelperson, die dann auf einen Influencer gerichtet ist, verändert nichts. Deswegen ist das wahnsinnig. Abenteuerlich wahnsinnig. Ich bin froh, dass wir da einer Meinung sind. Ich bin froh, dass du nicht zu den Leuten gehörst, die sagen, Charlie Kirk war ein Wichser, deswegen gehört er erschossen.
Nee, auf keinen Fall. Oh mein Gott, Alter, die Leute haben sie nicht alle. Also das ist, also die Leute haben sie nicht alle. Wirklich nicht. Also vollkommen crazy.
Diese beschissene Gut. Individualisierung, Alter. Ich hasse
also das. Wirklich, das ist fucking Fiebertraum. Gut, was für eine fantastische Folge, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ne? Großes Lob an uns. Einfach mal, wir hauen uns gegenseitig auf die Schulter. Wir massieren unsere
das
Schultern.
Das ist die neue Zeit, Alter, weil wir beide, also weil vornehmlich ich ausgeschlafen bin. Ich bin ja. Ab jetzt wird Ayman Arabica auf ein anderes Level gehievt, Freunde.
Ja. Es ist das bessere Ayman Arabica. Ayman Arabica 2.0 ist heute gestartet. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir danken euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein.
Titelname ausgeschlafen, trotzdem da. Ayman Arabica Antifa. Ayman
Arabica Antifa. Sehr gut. Das ist der Titelname der heutigen Folge. Wir danken euch. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch fürs Dabeisein. Ich danke dir für deine
danke
Zeit.
Danke dir, Mann. Hau rein.
Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.